Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Debunking Information System. In dieser Folge von unserem Podcast wird es so sein, dass wir einen zweiten Gast eingeladen haben, Caroline Ketting. Sie ist von Ketting Coaching in Mainz. Sie hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, also sie hat ein Chemiestudium und hat langjährige Erfahrung im Recruiting als Headhunter und auch als Personalleiterin. Jetzt ist sie Coach und Trainerin im Hochschulbereich und unterstützt WissenschaftlerInnen bei der Karriereorientierung oder auch ProfessorInnen bei der Rekrutierung. Herzlich willkommen, Caroline.
Vielen Dank.
Es ist wirklich schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über Recruiting-Themen sprichst, aber ja, vor allem so in der Privatwirtschaft oder eben vielleicht auch zwei Einblicke in den Hochschulbetrieb, aber doch eher aufgrund von deiner langjährigen Erfahrung auch, dass du uns da aus der Recruiting-Perspektive deine Erfahrungen mit uns teilen kannst, darfst, willst. Und ja, wir haben vorgängig ein paar Themen besprochen. Ich würde sagen, wir starten gerade vielleicht, was ist am Anfang? Am Anfang von der Jobsuche, auf was muss man achten oder was gibst du da für Tipps mit?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Erfahrungen so ein bisschen teilen kann. Was für mich wichtig ist in der Vorbereitung für Wissenschaftler, aber für alle Bewerbende, ist, dass man sich so ein bisschen bewusst wird, wo man in der Karriere unterwegs ist, was gut gefällt, was in der nächsten Karriereschritt noch gemacht werden könnte oder was sich entwickeln oder erweitern sollte. Aber auch, was so ein bisschen die Rahmenbedingungen sind. In meiner Erfahrung mit Wissenschaftlern sind das Personen, die, wenn sie vielleicht anfangen an der Uni, denken, dass die Welt sehr groß ist, alles ist möglich, Auslanderfahrung ist sehr spannend. Und je weiter man kommt, auch in Richtung von Master abgeschlossen oder nochmal Promotion gemacht, kommen auch nochmal andere Sachen dazu im Sinne von Beziehungen, von Familiewünschen, von nicht mehr bereit sein, für alles umzuziehen. Und das hat auch so seinen Erfolg auf oder seinen Effekt auf, was man in der Karriereschritt machen sollte und muss man sich eigentlich im Voraus gut denken, durchdenken und überlegen und auch akzeptieren, dass das so ist und dann erstmal so ein bisschen orientieren, was der nächste passende Schritt sein könnte.
Wie kommt man an diese Informationen? Also ist natürlich, man ist irgendwie im Master, man ist im Doktorat, also ich bin meistens so ein bisschen naiv und ja, denke immer noch, alles ist möglich.
Ja, das ist nicht so etwas, was auch für jeder mal ein Übung machen ist oder ein Workshop machen ist und dann sind die Daten und die Ergebnisse da. Karriere ist etwas, was nicht über Nacht entsteht. Also da ist man längere Zeit mit beschäftigt. Es gibt natürlich richtig viel Informationen im Internet. Ich sehe auch, dass sehr viele Universitäten dafür Unterstützungsangebote anbieten im Sinne von Workshops zum Karriereorientierung, wohin möchte ich gehen, aber auch einen Schritt weiter wirklich Bewerbungen, wie schreibe ich ein Anschreiben, wie mache ich meinen Lebenslauf, wie bestehe ich auch Interviewgespräche. Es ist aber auch eine Sache von Zeit nehmen. Und wenn ich die meisten Wissenschaftler so zugehört habe, ist das eine Herausforderung, weil am Ende der Masters oder am Ende der Promotion findet immer sehr viel statt. Man muss die Dissertation zu Ende schreiben, man muss die verteidigen, die Publikation muss nochmal geschrieben und beendet werden. Und in diese Zeit sich Zeit zu nehmen für mal einen Schritt zurück und was ist mir eigentlich wichtig im Leben, das ist nicht so einfach. Und was mir wichtig im Leben ist, ist es für mich immer sehr wichtig zu sagen, dass alles gut ist, es gibt kein Gut und Schlecht. Es gibt aber Selbstbewusstsein, was man gerne machen möchte. Möchte man viel Geld verdienen? Möchte man die Welt umreisen? Möchte man in kleinen Familien, Unternehmen gerne richtig gut ankommen? Hat alles so seine Konsequenzen, seine Rahmenbedingungen. Und da gibt es kein Gut und Schlecht, aber nur Bewusstsein, dass es zu mir passt und zu meiner Lebensphase passt. Und es tut mir immer so leid, wenn Leute das nicht so ganz gut auf dem Schirm haben und dann oder das während eines Bewerbungsgesprächs erfahren oder eigentlich erst, wenn die gerade angefangen haben und innerhalb eines Jahres so erfahren, oh Gott, ich bin eigentlich gar nicht an der richtigen Stelle gelandet, weil ich so ein bisschen meine Zeit nicht genommen habe, das zu überdenken. Also es ist nicht schwierig, man kann auch nicht sagen, mach 3 Übungen, dann weiß man auf einmal, wohin man gehen sollte. Kostet Zeit, kostet Überlegung, ist etwas, was meiner Meinung nach sehr gut auch mit Freunden in einer Kneipe besprochen werden sollte. Aber zuerst mal bewusst zu sein, was möchte ich eigentlich mit meiner Karriere erreichen? Was bedeutet eigentlich Karriere für mich? Wo unsere Gesellschaft das sehr oft sieht als so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute führen, ist das für viele auch ein ganz anderer, hat das auch andere Bedeutungen im Sinne von, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mich nicht langweilen, ich möchte neue Sachen lernen und möchte das gerne international machen oder in meinem Nischenbereich oder ganz allgemein in Projektmanagement-Rolle. Und das alles hat so seine Konsequenzen.
Du hast Unterstützungsangebote angesprochen, die es an Universitäten gibt. Du selber bietest ja auch Unterstützungsangebote an. Was sind das für Personen, die diese Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen? Also sind das Leute, die wissen, dass sie nicht mehr an der Universität bleiben wollen und jetzt nicht wissen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt oder wo unterstützt du sie?
Es ist sehr unterschiedlich, mit welcher Frage Leute kommen. Also es kann sein, dass Menschen sagen, ich habe mich schon entschieden, ein Professurkarriere wird es nicht sein. Oder vielleicht noch mal irgendwie an dieser Schnittstelle stehen und sagen, ja, eine Professur könnte es sein, aber da bin ich natürlich auch sehr abhängig, wie viele Chancen ich da habe und ob eine Professur gerade in meinem Bereich ausgeschrieben wird. Und muss ich noch mal andere Ideen vielleicht auch entwickeln. Also das ist sehr unterschiedlich, wo Leute sind. Und da versuchen wir auch wirklich anzuknüpfen mit Unterstützung in, wie finde ich dann heraus, was möglich wäre für mich, bis zum ganz konkret, wie schreibe ich meinen Lebenslauf und welche Fragen in ein Interview muss ich sehr gut vorbereiten, wenn die wirklich weiter sind und sagen, ja, ich weiß, wohin ich gehen möchte. Also von Gruppen, Workshops, die für einen Fachbereich sind, die für viel fachbereichübergreifende angeboten sind, was immer sehr spannend ist, weil dann hört man voneinander, was auch die Herausforderungen sind, bis zum wirklich individuelle Begleitung. Das ist sehr unterschiedlich, was da möglich ist.
Gibt es in diesen Kursen Dinge, die dir immer wieder begegnen? Also beispielsweise das alle die gleich falschen Vorstellungen haben von der Privatwirtschaft oder von der Unikarriere oder so. Also gibt es so Dinge, wo du sagst, das schaue ich mir mit den Workshop-Teilnehmenden immer wieder an
eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, weil jeder schaut auf die Welt aus seinem eigenen Umfeld, aus seiner eigenen Bubble. Und ich muss sagen, dass Wissenschaftler, dass wir sind alle Menschen, das auch machen. Und vor allem, wenn sie sich nach außen orientieren, sich kaum bewusst sind, was sie für mich als Recruiter, aus der Recruiter-Perspektive so mitbringen. Ich sehe Wissenschaftler als sehr gut entwickelte Leute, promovierte Personen, als wirklich, die haben die höchste Ausbildung. Mehr gibt es eigentlich nicht. Eine Professur ist ein Ruf. Und die vergleichen sich immer noch mit allen, die in ihrem Umfeld unterwegs sind. Es sind wirklich auch sehr oft so die Überzeugung, dass jeder studiert, dass jeder weiß, was die Universität ist, dass jeder in der Lage ist zu promovieren und vergleichen sich mit ihren Qualitäten, mit ihrem direktes Umfeld. Und was mir sehr wichtig ist, ist, das ein bisschen zu erweitern, zu sagen, ja, das kann man machen, aber man sollte sich eigentlich mit allen Bewerbenden in diesem Bereich vergleichen und dann bewusst sein, ohne arrogant zu werden, das ist nicht nötig, aber eher so bewusst zu sein, was man eigentlich für Qualitäten mitbringt für einen Arbeitgeber. Und wir sind sehr auf der Suche nach diesen Qualitäten. Und das ist mir sehr wichtig, dass Menschen da bewusster werden und realistisch auch in einem Interview zum Beispiel darstellen können, was sie mitbringen an Qualitäten.
Wenn wir ein bisschen zurückgehen, also zurück in dem Sinn nicht am Interview sind, sondern vorher beim Lebenslauf, was sind da so die Do's and Don'ts? Also gibt es da irgendwelche Dinge, die man besser nicht reinschreiben soll oder vielleicht eher an einer Stelle am Ende vom Lebenslauf? Oder was sind da so die Pitfalls?
Ja, es gibt leider kein Standard oder keinen optimalen Lebenslauf. Es gibt nur deine persönliche Visitekarte. Und ich finde es auch immer sehr schön, dass sie so unterschiedlich sind, weil es so aussagekräftig ist, für was jemand wichtig ist oder wie er sich orientiert oder wie er sich präsentiert. Es gibt aber einen riesen Unterschied, in was in universitäre Bewerbungsverfahren, die sogenannte Berufungsverfahren, gesucht wird in einem Lebenslauf und was außerhalb gesucht wird. Und was sehr sehr wichtig ist, wenn man sich ein Professur anschaut, ein Berufungsverfahren, sind die Werdegang bis jetzt, die Publikationen, Drittmitteleinträge, Vorlesungen, Auslanderfahrung. Das sind Komponenten, die in der akademischen Welt sehr wichtig sind und vielleicht an verschiedenen Ecken auch entscheidend sind, wer eingeladen wird für ein Vorstellungsgespräch. Außer akademisch sind das für mich als Recruiterin, und viele Recruiter waren eigentlich noch nie an der Uni, manchmal auch so eine Bestätigung von meiner Vorurteile: ach, Wissenschaftler sind total in Details interessiert, benutzen dazu sehr schwierige Wörter, die ich eigentlich gar nicht verstehen kann, weil ich so einen akademischen Lebenslauf nicht so gut lesen kann. Ich habe in der Regel als Recruiter nicht so viel Ahnung, wie viel Arbeit es ist, irgendwie eine Publikation zu schreiben, wie es ist, um Vorlesungen zu organisieren. Und Informationen, die ich als Recruiter gerne haben möchte, im Sinne von, wie hat man sich persönlich entwickelt als Mensch eigentlich über die letzten Jahre, das ist viel schwieriger in einem Lebenslauf zu finden. Ich bekomme sehr oft eine ganze Auflistung von Posterpräsentationen, aber was sie dann gemacht haben während ihrer Forschungszeit und vielleicht auch als Person in einem Institut oder in einer Forschungsgruppe nochmal zusätzlich, das würde ich gerne lesen, sehe ich sehr oft nicht. Und ich muss auch sagen, das wird auch von der akademischen Seite auch ganz anders wertgeschätzt. Zum Beispiel Aktivitäten in Gremien oder eine bestimmte Projektrolle, wenn man mal Projektpartner zusammenruft oder nochmal ein Protokoll dazu schreibt. Das ist für mich etwas, was mein zukünftiger Projektmanager gerne mal erfahren hat und mitbringen sollte, lese ich sehr oft nicht in einem Lebenslauf, weil die zu akademisch orientiert ist. Und das, was ich da sehe, ist eher so mein Vorurteil bestätigende Situation. Ach, siehst du, das sind die Wissenschaftler mit ihren Details, die ich doch nicht verstehen kann.
Wie kann man jetzt aber eigentlich so diese Skills, die man während dem Doktorat sich angeeignet hat, in einem Lebenslauf darstellen?
Ja, es ist, denke ich, sehr wichtig, dass man sich zuerst ernsthaft damit auseinandersetzt, was sind eigentlich meine Stärke, was mache ich sehr gerne, was mache ich sehr gut. Und dann ist es auch sehr menschlich, dass wir, wenn jemand sagt, ja, ich kann eigentlich sehr gut organisieren, dass wir, wenn wir darüber Komplimenten bekommen, dass wir dann sagen, ja, das kann doch jeder, so schwierig war das nicht. Also wir sollen uns zuerst mal wirklich reflektieren in, was kann ich gut und was kann ich gut umsetzen, wofür werde ich geschätzt. Und dann ist es für mich sehr sinnvoll, auch das in Lebenslauf zurückzulesen, was man dann vielleicht in der Organisation gemacht hat. Und da ist zum Beispiel Einladungen von Keynote-Speaker oder Mithilfe bei einer Organisation von einem Symposium, aber vielleicht auch an Weihnachtsfeier, für mich sehr sinnvoll zu wissen, was für eine Qualitäten diese Person mitbringt. Und ich muss ehrlich gestehen, das sind Sachen, die beim Berufungsverfahren, wenn man eine Professur anstrebt, nicht mitgezählt werden und vielleicht auch nochmal falsch interpretiert, also nicht wertgeschätzt. Für die Außenwelt kann ich damit mehr anfangen als welche Techniken oder welche statistische Programme man irgendwie während des Studiums oder während der Promotion gelernt hat. Also ich suche wirklich andere Nachweise. Zum Beispiel ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, welche Vorlesungen man in welchem Semester gemacht hat. Aber das verstehe ich in der Regel selbst als Person gar nicht so ganz gut, was das ist. Für mich wäre es sinnvoll zu wissen, sind das kleine Gruppen? Traut man sich für eine ganz große Gruppe von 100 Leuten freizusprechen? Macht man das auf Deutsch oder auf Englisch? Ist man in der Lage, das auf ein Bachelor- oder ein Masterniveau zu machen? Oder vielleicht auch als Experte für andere PhD-Students? Und die Information ist in der Regel gar nicht da. Ich weiß aber genau, an welchen Daten die Vorlesungen stattgefunden haben, weil das dann sehr oft zu finden ist. Also ich suche ganz andere Informationen als Recruiter, um das wirklich für mich zu verstehen. Okay, das ist einer, der sich traut, in ein fachübergreifendes Umfeld über seine Expertise zu sprechen, weil das wirklich eine Stärke ist, wenn man so etwas macht.
Okay, sehr spannend. Also ich finde jetzt auch eben, dass du sagst, dass du eigentlich, wie vorhin schon gesagt, dass es zu viele Details sind, dass du weißt, wann die Vorlesung stattfindet, aber eigentlich so diese, bei uns im Uni-Kontext sagt man transferable skills, also diese Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat, aber auch gut in einen anderen Kontext transferieren kann oder eben anwenden kann, dass die eigentlich wie zu kurz kommen, oder? Also ich hätte jetzt auch nie daran gedacht, ja, die Organisation von einer Weihnachtsfeier, dass mir das irgendetwas bringt später, aber genau dort sieht man ja auch, ob jemand ja zum Beispiel als Projektleiter geeignet ist oder nicht.
Ich ziehe also die Erfahrungen, die man gemacht hat als Person, die würde ich gerne zurücklesen. Und das sind viele sich gar nicht bewusst, dass es spannend ist, das mitzuteilen und das irgendwie aufzuschreiben, weil die persönliche Entwicklung für mich als Recruiter wirklich gesehen wird in der Universität. Ich habe einen riesen Respekt für jeden, der überhaupt mal Master und Promotion abschließen kann. Das geht neben die fachinhaltlichen Kenntnisse auch um sehr viel organisatorisches Geschick. Wissen, wo du an welchem Zeitpunkt an die richtige Tür klopfen musst, Sachen abgeben musst, Sachen anmelden musst. Also das ist organisatorisch wirklich nicht so einfach. Also da habe ich einen riesen Respekt für, was da geleistet wird. Aber wir sind uns selbst nicht so bewusst, dass das eine Leistung ist und dass man da sehr viel mehr entwickelt und dass das schön ist, weil das für mich als Recruiter Vorhersage ist und eine Vorspellung ist, wohin es gehen wird innerhalb meiner Organisation. Also ich bin sehr gespannt, was man da tut und vor allem Engagement und Sachen, die man nicht unbedingt braucht, dass das Ehrenamtliche, das nebenbei ist für mich natürlich total spannend, weil das machen die meisten Menschen voller Leidenschaft. Also das ist manchmal auch direkt, wo ihre Stärke so liegt. Und das ist sehr oft auch nicht im Lebenslauf zurückzufinden.
Bei der Rekrutierung siehst du da einen Unterschied zwischen Personen mit Masterabschluss und welchen mit Doktorat?
Natürlich 4 Jahre Arbeit und ich oder 4 Jahre, ist abhängig von wo man so unterwegs ist, aber so 3 bis 5, abhängig was im Fachbereich so üblich ist. Und ich persönlich finde es harte Arbeit. Sehr viel muss man alleine schaffen im Vergleich zur Industrie, wo viel mehr oder Wirtschaft, wo viel mehr Teamarbeit ist, ist ein Dissertationsschreiben in der Regel und Forschung machen doch sehr individuell. Also ich finde es sehr aussagekräftig, wenn Leute das irgendwie durchziehen im Sinne von, was sie fachinhaltlich gelernt haben, aber auch Ausdauer. Ich habe noch wirklich wenig Promovierende kennengelernt, die nicht irgendwann mal gedacht haben, ich höre hiermit auf, musste sich selbst wieder motivieren und haben es doch zu Ende durchgezogen. Also ich habe einen Respekt für das, die das gemacht haben und was sie sich irgendwie auch vor allem selbstständig beigebracht haben, im Sinne von Techniken, im Sinne von Statistikprogramme, im Sinne von, wie ich meine Vorlesungen mittlerweile anbiete oder wie ich mein Netzwerk bediene. Da haben wir super viele Skills, die akademisch entwickelte Skills auch entwickelt über die letzten Jahre. Und es ist für mich als Unternehmen eine total spannende Zielgruppe, wenn ich in der Lage bin, die bei mir im Hause einzustellen.
Das finde ich super spannende Punkte. Also eben vor allem die Ausdauer oder auch, dass man sich, wenn man tief hat, selber motivieren muss, dass man sich selber Dinge beibringen muss, dass man eben, man ist alleine, aber dass man das auch als Chance nutzt, um sich neue Dinge anzueignen. Ja, finde ich sehr spannend, dass du das hervorhebst.
Mhm. Mich würde noch interessieren, weil ich war jetzt persönlich auch auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Monaten und habe das, was ich so wahnsinnig schwierig fand, und das hast du ja jetzt auch angesprochen, ist diese Transferleistung. Also ich habe irgendwo, habe ich Skills, die werden halt in der akademischen Welt nicht gleich wertgeschätzt wie jetzt halt die Forschung und so weiter, weil sie halt vielleicht auch weniger wichtig sind für die wissenschaftliche Karriere. Aber wenn ich dann in der Industrie einen Job suche, sind sie ja wahnsinnig wichtig. Und wenn du jetzt jemanden vor dir hast, eine Doktorandin, einen Doktoranden, und die sagen, ja, ich möchte mich bewerben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Transfer irgendwie darstellen kann. Weil häufig fehlt ja auch die Vergleichsmöglichkeit. Man hat ja nicht die gleichen Industrieerfahrungen häufig, wie man jetzt Erfahrungen in der akademischen Welt hat. Und dann fällt es ja auch so schwer, das zu gewichten und irgendwo sauber herauszuarbeiten. Was würdest du da so jemandem mitgeben?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich selbst bewusst zu sein, was bringen wir an Qualitäten mit und was ist für diese Stelle, für diese Industrie, diese Wirtschaft wichtig, was man aus Fleißarbeit mit viel Stelleanzeigenlesen so ein bisschen spüren kann. Ich finde es auch wichtig zu sagen, Kompetenzen und Stärken, das ist mein Fachvokabular. Also ich spreche immer und denke in Kompetenzen und das sind Wörter, die wir tagtäglich gar nicht benutzen. Das sind Komplimenten, wo die Uni, glaube ich, auch nicht so ganz schnell auf Leute zukommt und sagt, sie sind sehr gut in diese Richtung. Also die muss man sich wirklich auch bewusst suchen und Eichen machen, um die auch in ein Gespräch benutzen zu können. Und ich erkenne auch, was du sagst, Nick, sehr viele Wissenschaftler haben wenig Zeit, sich wirklich zu vertiefen in eigene Qualitäten, in der Stelle, in uns als Unternehmen, sind also in meiner Wahrnehmung gar nicht so gut vorbereitet im Vergleich zu Leuten, die zum Beispiel schon ein paar Jahre Erfahrung haben und die sind viel besser in der Lage, die Wörter, die ich suche, zu benutzen und meine Fachsprache zu sprechen. Und das macht, dass dieser Klick viel einfacher ist. Also ich sehe auch ein Bewerbungsgespräch als ein quasi Rollenspiel leider, das kann man üben. Das dritte Gespräch geht besser als das erste Gespräch. Die besten Beispiele fallen bei jeder auf dem Rückweg ein. Das ist total normal. Aber das ist auch eine Übungssache und auch ein Suche nach, was möchte mein zukünftiger Arbeitgeber wissen. Und ich rate jeder, da sehr gut vorbereitet zu sein im Sinne von Fragen als, so, was sind Ihre Stärke? Was ist Ihre Schwäche? Mit welchen Typen von Menschen kommen Sie nicht gut klar? Da spüre ich, dass viele Wissenschaftler das nicht so einfach beantworten können, nicht weil sie das nicht können, weil die sind alle gut dazu in der Lage, aber weil sie darauf nicht vorbereitet sind, weil sie das nicht so ganz klar für sich untereinander gesetzt haben und bei Qualitäten auch wirklich sich sehr gerne in ihrem eigenen Umfeld vergleichen und sagen, ja, vielleicht bin ich gut in Präsentieren, aber die Person ist noch viel besser und die kann einen super Poster machen. Und dann denke ich mir, nee, wir sollen uns vergleichen mit alle arbeitenden Leute und dann habt ihr super Qualitäten. Und klar gibt es noch Leute, die das vielleicht noch viel schöner können, aber darum geht's nicht. Und das souverän zu erzählen, ist etwas, was sehr oft auch nicht passiert. Und dann habe ich sehr intelligente Wissenschaftler mir gegenüber sitzen, die dann sagen, ja, wenn ich nach Stärke zum Beispiel frage, von ja, ich denke, dass ich glaube, dass andere mich als sehr kompetent in Kommunizieren sehen. Und dann denke ich mir, ja, aber ich glaube es einfach nicht, weil es so zögernd kommt. Man muss sich dann auch mal selbst überzeugen und denken, ja, ich kann auf eine Experte-Ebene mit Professoren reden, ich kann mit Studierenden reden, ich kann auch mit einem technischen Assistent oder einem Hilfskraft in meiner Abteilung reden. Ich habe mit Sekretariaten schön applaudiert schön und mit der Finanzabteilung. Also ich habe super viel Sprachregister, die ich benutzen kann und eigentlich ist das super zu respektieren. Und das hat keiner uns beigebracht, das haben wir uns selbst entwickelt und wir fühlen uns da souverän, aber wir sind uns nicht bewusst, wie schön das ist, wenn ich zum Beispiel als Projektmanager mit meinem Auftraggeber reden muss, in mein Team Fachbereich übergreifend oder multidisziplinäre Hintergründe habe und gleichzeitig auch noch mit dem Sekretariat oder meinem Projektträger oder meine Finanzierung auch nochmal erklären kann, was ich das letzte Jahr geleistet habe. Und das sind wir uns nicht bewusst. Das ist so schade.
Was ich auch so schwierig fand jetzt, war der Switch zwischen einerseits bin ich ein Einsteiger, also vieles, was halt im Unternehmen passiert, jetzt klassischerweise agile Projektarbeit, ist an der Uni halt nicht ein Riesenthema. Andererseits, bei vielen Dingen würde ich dann aber trotzdem sagen, ja, aber ich bin ja kein Einsteiger, ich arbeite seit einigen Jahren Vollzeit, jetzt an der Uni als Doktorand und so weiter. Und diesen Spagat fand ich auch so schwierig, quasi, dass man einerseits halt wirklich auch Anfänger ist und die Dinge neu sind, andererseits aber eigentlich schon sehr viel mitbringt und vielleicht auch ein anderes Mindset mitbringt. Und ich war dann immer in so einer komischen Lage im Bewerbungsgespräch, so einerseits zwischen Selbstbewusstsein, quasi das kann ich gut, andererseits aber halt wirklich auch mit dem ganz klaren Bewusstsein, ja, theoretisch, natürlich hatte ich irgendwann mal eine Vorlesung zu Projektmanagement als Wirtschaftsinformatiker, aber agil gearbeitet habe ich dann trotzdem nicht. Und das fand ich auch so schwierig, sich da irgendwo in diesem Umfeld dann zu bewegen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Von der Uni-Perspektive aus ist eine Promotion auch wirklich eine Qualifizierung. Für mich, wie gesagt, harte Arbeit. Also ich respektiere das wirklich, aber es ist ein anderes Arbeiten in der Industrie, im wirtschaftlichen Bereich, außerhalb Universitäten. Gleichzeitig auch nicht so extrem. Und was ich bei Wissenschaftlern so unglaublich spüre und schätze, ist, dass sie sich so schnell einarbeiten können. Ich finde es eine Erreicherung, wenn Personen von der Uni mit, wie du sagst, einen anderen Blick nochmal kommen, ein bisschen anders drauf schauen, aber auch super schnell in der Lage sind, neue Systeme wie agiles Management oder eine bestimmte Idee hinter Projektmanagement super schnell auch akzeptieren können. Und ich glaube, dass das diese Stärke ist, dieser erste Schritt zwischen Uni und Wirtschaft, dieser erste Schritt nach außen, spürt sich vielleicht für verschiedene als ein großer Schritt. Und sind andere Schritte sind dann nochmal wieder einfacher, weil es so ein bisschen anders tickt. Aber eigentlich vorher, wir an der Uni angefangen haben, wussten wir gar nicht, wie das funktioniert. Und dann haben wir auch unseren Weg gefunden. Also es ist auch ein bestimmtes Loslassen und darauf vertrauen können, dass was wir mittlerweile uns eigen gemacht haben und uns entwickelt haben, dass das natürlich mehr als ausreichend ist, um auch in die Wirtschaft wieder anzukommen. Und Einarbeitung, obwohl die Arbeit das manchmal uns nicht erlaubt. Einarbeitung soll so 3 bis 6 Monate sowieso dauern, woher man so ein Gefühl hat, okay, jetzt habe ich eine Idee, wohin wir gehen wollen, wie wir das hier machen. Aber die Arbeit muss eigentlich immer bis ab gestern schon erledigt sein. Also das ist immer so, muss man schnell. Und auch wir Wissenschaftler erwarten von uns selbst, dass wir eigentlich innerhalb von 2-3 Wochen verstehen, wie das da funktioniert. Und das war in der Promotion natürlich auch nicht so der Situation. Aber das können wir uns schlecht nochmal darauf da rein versetzen und nochmal zurückdenken, wie das war. Oder als wir angefangen haben zu studieren, wie unglücklich waren wir noch gar nicht zu wissen, wie die Gebäude funktionieren und wie was ich mitnehmen musste und was Vorlesungen und was die Prüfungen und wie muss ich mich anmelden. Das hat auch alles Zeit gebraucht. Also auch bei diesen neuen Arbeitgeber braucht es Zeit, Stärke von akademisch ausgebildete Leute ist, dass sie super schnell sich selbst einarbeiten. Also die fragen auch sehr oft, warum macht ihr das so? Oder was ist dann agiles Arbeiten? Und dann auch selbst im Internet mal recherchieren. Und das ist eine sehr selbstständige Einarbeitung, wobei ich das auch gerne mitgeben möchte, wenn das zum Beispiel in Ausschreibungstexte gefragt wird, bestimmte Philosophie oder Technik oder Erfahrungen, die man noch nicht mitbringt, macht da kein Problem draus, weil ich bin davon überzeugt, mit einer guten Einarbeitung haben wir das alles super schnell im Griff. Das ist wirklich, wenn wir Interesse daran haben, wir sind intelligent genug, um das hinzukriegen, wer soll es sonst können, dann ist es eine gute Einarbeitung und wir sind on board. Das kann kein Problem sein. Es ist aber wieder neu. Ist wieder etwas Neues und ich glaube, dass viele im Nachhinein auch sagen, das ist genau diese Erreicherung und diesen neuen Schritt, die ich wieder so gebraucht habe.
Vorhin hast du einen kleinen Einblick gegeben, dass man sich vorbereiten soll auf ein Interview, also dass man Stärken, Schwächen sich damit auseinandersetzt oder mit welchen Personen man nicht so gut klarkommt im Arbeitskontext. Gibt es sonst noch Dinge, die man beachten soll, wenn man jetzt die erste Hürde geschafft hat und zum Interview eingeladen wird?
so ein Interview würde ich auch wirklich vorbereiten. Da gibt es auch Fragebogen im Internet, womit man sich vorbereiten kann, um ein bisschen Gespür zu bekommen, dass man sicher ist, was man da ermitteln würde. Was für mich total spannend und sinnvoll ist, oder nee, lass mir das anders formulieren, was sehr oft für mich total überraschend ist, wenn ich die erste einladende Frage stelle, stellen Sie sich bitte mal vor. Das ist für mich so ein Standard, damit fangen wir das Gespräch an. Das soll so ein paar Minuten, so zwei Minuten sein, wer man ist. Dann frage ich nicht, können Sie mir Ihren Lebenslauf nochmal vorlesen, was manchmal passiert. Und dann denke ich mir, nee, die habe ich schon irgendwie hier vorbereitet liegen. Das brauche ich also nicht. Und sollte ich auf der Suche sein nach meiner zukünftigen Mitarbeitende, dann bin ich gerne auf der Suche nach jemand, um die kennenzulernen, die eigentlich das Profil von meinem Projektmanager oder Marketingmanager oder Experte schon hat. Und sehr viele Wissenschaftler stellen sie sich in dieser Situation als Wissenschaftler vor. Also dann bekomme ich eine totale schöne Geschichte, was sie erforscht haben und wie toll die Dissertation war. Und dann denke ich mir, alles gut. A, habe ich das wahrscheinlich schon ein bisschen gelesen, aber ich bin auf der Suche nach meinem zukünftigen Projektmanager. Und ich würde jeder raten, in die Vorbereitung auch so ein bisschen zu, loszulassen von, ich bin Wissenschaftler, aber eher so zu strahlen, wenn es darum geht, was man in der neuen Arbeitgeberumfeld machen muss. Und wir haben als Arbeitgeber auch Angst, das ist auch nicht unrealistisch, dass es im Moment an der Uni keine Anschlussfinanzierung gibt und dass das einer der Gründe ist, warum Leute sich bewerben müssen. Die Befristungen, das kennen wir alle, aber es passiert leider oder leider von der Arbeitgeberseite für uns leider sehr oft, dass da irgendwie nochmal ein Antrag gewonnen wird oder ein Grant bekommen wird und dass in ein paar Monaten der Professor, Professorin anruft und sagt, ach, können Sie nochmal kommen, weil ich habe endlich Finanzierung, und dass sie dann volle Energie wieder in ihre Forschung weitergehen, was ich total nachvollziehen kann. Aber ich als Arbeitgeber werde dann verlieren, weil ich muss wieder neu auf der Suche nach meinen Mitarbeitenden. Und diese Angst habe ich so ein bisschen, dass man eigentlich noch nicht so wirklich ganz fertig ist mit Wissenschaft und das verlassen möchte, aus der Grund, dass etwas anders spannender ist. Und ehrlich gesagt, wenn jemand sich dann so voller Leidenschaft vorstellt als Wissenschaftler, dann denke ich mir, oh Gott, die könnte ich auch ganz schnell wieder verlieren, sollte da in der Wissenschaft noch mal eine Option kommen. Also da würde ich jeder raten, sich so ein bisschen bewusst zu sein. Wir sprechen hier über Stelle bei mir in meinem Unternehmen, dann ist das, worüber wir voller Begeisterung reden sollen. Und ich verstehe vollkommen, dass Wirtschaft und das, was wir erforscht haben und endlich publizieren konnte, total toll ist. Aber das ist nicht, was man bei mir im Hause macht. Und dann habe ich wirklich als Arbeitgeber sehr oft so ein bisschen Angst und denke mir, oh Gott, wie schnell werde ich diese Person verlieren? Ist diese Person wirklich fertig mit Forschung oder ist es nur ein Schritt nach außen, weil es im Moment keine Optionen an der Uni gibt? Und das für mich sind das ist das eine Sichtweise, eine Richtung, die ich präsentiere. In der Marketing ist das für uns total normal, gang und gäbe. Wenn ein Mann und eine Frau nach einem technischen Laden gehen und da einen Staubsauger kaufen wollen, bekommen sie eine total unterschiedliche Geschichte erzählt, warum das Gerät so super sein sollte, wobei Frauen dann irgendwie Farbe und Kabellänge und weiß ich was, und Männer bekommen dann die technischen Details, also, und es geht beide um das gleiche Gerät. Also ich glaube, dass Wissenschaftler, wenn die mir gegenüber sitzen, voller Leidenschaft über ihre Forschung erzählen können. Aber das ist hier nicht der richtige Moment. Ich frage hier, bist du meine zukünftige Projektmanager? Also das soll beleuchtet werden und da die Qualitäten auch. Und die Perspektive ist für mich dann wichtig. Und das ist, was sehr oft am Anfang des Gesprächs dann schon stattfindet, und denke ich mir, oh, das ist nicht, was ich brauche. Ich brauche keinen Wissenschaftler. Ich brauche einen Projektmanager.
Gibt es im weiteren Verlauf vom Gespräch auch noch solche Stolpersteine? Also es ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn es gleich am Anfang passiert und man sich voller Leidenschaft für den alten Beruf eigentlich vorstellt.
Ja.
Und das ist eigentlich, ich finde das super, ein super Hinweis, dass du das nochmals betonst, weil natürlich hat man ein Doktorat abgeschlossen, aber dass man irgendwie das ein bisschen in den Hintergrund stellt und so wie Rosinenpicken halt von der Stellenausschreibung runtergeht und sich einfach das im Doktorat aussucht, was dann auf die Stellenbeschreibung eigentlich passt und das erzählt.
Genau, wir sollen wirklich uns ein bisschen quasi meiner Meinung nach an der anderen Seite vom Tisch vertiefen, was würde ich als Recruiter und als zukünftiger Arbeitgeber hören wollen, um entscheiden zu können, dass es meine zukünftige Mitarbeitende ist. Und die Perspektive ist für mich total wichtig, um auch in der Vorbereitung von solchen Interviewgesprächen mitzudenken. Und was ich an sich geht, gehen Gespräche über Tätigkeiten und was man mitbringt an Qualitäten in der Regel sehr gut. Es passiert sehr oft, und das ist nicht nur bei Wissenschaftlern, das passiert sehr viel, dass dann auch so ein Momentum kommt, also haben Sie noch Fragen, und dass dann ganz schnell gesagt wird, nö, eigentlich nicht. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich erwarte in so einem Gespräch, dass man mindestens mal ein paar Fragen für sich selbst formuliert hat, im Sinne von, können Sie erzählen, wie die Stelle zustande gekommen ist oder warum es hier um eine Befristung geht oder was Sie mit der Abteilung vorhaben in den nächsten Jahren oder können Sie etwas sagen über der Teamkultur, wie gehen die miteinander um, machen die gemeinsam Pause oder sitzen wir alle zu Hause und haben wir das Kaffee trinken. Es gibt so sehr allgemeine Fragen, die meiner Meinung nach zumindest mal Interesse zeigen, aber auch für mich persönlich für eine Entscheidung sehr wichtig wäre, um ein Gefühl zu bekommen, passt das zu mir? Fühle ich mich da auch gut und souverän? Weil ich hoffe, dass vor allem Wissenschaftler in der Lebensphase, wo die sind, eine richtige Entscheidung treffen, wo sie sagen können, na, wenn alles klappt, wie ich das so erwarte, kann ich da die nächsten 10 Jahre arbeiten? Und habe ich wieder selbst die Möglichkeit zu sagen, ich möchte weg oder ich möchte nochmal eine andere Herausforderung haben, statt was wir an Universitäten so oft sehen, naja, Finanzierung ist 2 Jahre und ich muss mich jetzt mal wieder neu orientieren, weil meine Finanzierung läuft aus und eigentlich bin ich mit der Stelle noch nicht so ganz klar. Also ich finde es immer sehr schön, neben eigentlich eine Idee zu bekommen, wie sieht meine tagtägliche Arbeit raus und was wird von mir als in dieser Rolle erwartet, auch ein Gespür zu bekommen, wo sind wir eigentlich in der Organisation? Gibt es da Entwicklungsmöglichkeiten? Können Sie das vielleicht auch so mal als Beispiel nennen, was ich auch von dieser Stelle aus bei Ihnen in der Organisation als Entwicklungsmöglichkeiten mich vorstellen kann? Und solche Fragen werden dann meiner Meinung nach viel zu wenig gestellt, und sind sehr sinnvoll, in dieser Situation zu wissen, was auch ein Arbeitgeber bieten kann.
Also ich durfte auch schon Vorstellungsgespräche durchführen, so um Hilfsassistierende zu rekrutieren. Mhm. Und ich glaube, beim ersten Gespräch habe ich einfach so wie die Zeiteinteilung, wie das bei uns funktioniert, ich habe das einfach wirklich vergessen. Und dann kam es tatsächlich noch als Frage und dann bei Folgegespräch habe ich es aber absichtlich vergessen, einfach um die Person zu testen, ob sie irgendwie aufpasst und ihm da noch eine Nachfrage stellt. Also hast du da auch so Techniken, dass du dann siehst, welche Fragen gestellt werden, zeigen wie viel und was für Interesse?
Ja, man spürt auch wirklich, ob man sich selbst vorbereitet hat auf die Position, weiß man da so ein bisschen, zumindest mal, was ich in die Ausschreibungstext geschrieben habe, davon erwarte ich, dass das quasi nicht mehr wiederholt werden sollte, dass man das richtig gelesen hat. Ich erwarte, dass Personen sich in uns als Unternehmen interessiert haben, also die Webseite sich angeschaut haben, so nicht einen Jahresbericht irgendwie durchgelesen haben, war das glaube ich auch nicht. Aber zum Beispiel gibt es auf der Webseite von großen Unternehmen auch immer mal eine Beschreibung über unsere Philosophie oder woran wir glauben. Und das sieht man, das wird Corporate Branding genannt, manchmal so ein paar Begriffe, wo die selbst stolz drauf sind, dass sie ganz groß sind oder sehr lange schon existieren oder booming business sind in Sinne von total schnell zugenommen, international oder vielleicht auch sehr stabiles Familienunternehmen. Da gibt es auch kein Gut und Schlecht, aber Sache, wovon die selbst sagen, oh, das ist unsere Expertise, das ist unsere Stärke. Und ich erwarte, dass ich eigentlich das so ein bisschen zurückgespiegelt bekomme, auch im Gespräch, dass es nicht so ist, dass sie irgendwann mal eine Stelle gefunden haben, aber wirklich eine Stelle bei mir als Arbeitgeber. Und das Nichthaben von Fragen in diese Richtung finde ich manchmal sehr überraschend. Wenn das meine zukünftige Projektmanager oder Abteilungsleiter wird oder Marketingmanager, der selbst keine Frage hat, dann weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist für die Person, die ich suche. Also ich würde da auch gerne eigentlich direkt sehen, dass jemand selbst auch kritisch ist und sagt, ja, alles schön, was Sie erzählen, aber erzählen wir nochmal ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass da noch mehr hintersteckt. Und das wird auch in diesem Sinne nicht ausgenutzt und nicht, weil die da nicht interessiert sind, aber weil die gar nicht vorher daran gedacht haben. Das ist schade, dass man das nicht mitnimmt und zeigt für mich dann auch nicht so, dass ich denke, oh, das ist ein kritischer Manager. Nee, gar nicht. Der stellt eigentlich gar keine Frage. Der schluckt eigentlich alles, was ich ihm vorgebe. Und manchmal erwartet man das auch, dass da Fragen gestellt werden.
Das war der erste Teil vom Gespräch mit Caroline Ketting. Seid gespannt auf den zweiten Teil. Wir werden uns dort unter anderem der Frage widmen, welche Fragen gehören beim Vorstellungsgespräch in die erste, zweite oder gar dritte Runde. Bis dann!